ARD Sounds.
Er bewegt sich nicht mehr, atmet nicht mehr. Der hatte quasi einen Schock oder ich weiß nicht mehr, wie man das nennt.
Ja, schlimm. Wenn man einfach nicht weiß, wie es weitergeht, ist schon sehr aufreibend.
Selber will man eigentlich nur heulen.
Mitten in der Nacht, alles schläft und dann plötzlich Alarm. Ein schrilles Piepen aus dem Babybett, nicht vom Babyfon, sondern von einem kleinen Überwachungsgerät, das den Sauerstoff im Blut misst. Sandra und Sebastian Maas laufen zu ihrem Sohn Hannes und sehen, er liegt ganz steif da, die Haut ist bläulich und er bekommt keine Luft. Das ist einer dieser Momente, in denen Eltern nicht mehr überlegen, sondern nur noch funktionieren.
Ganz genau. Und bei Hannes ist das nicht der erste Notfall. Das ist eher der nächste Hinweis darauf, wie ernst es wirklich um ihn steht.
Und damit sind wir schon mitten in einer neuen Folge von Abenteuer Diagnose. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr uns das erste Mal zuhört, wir erzählen hier Geschichten von Menschen mit rätselhaften Symptomen und von Ärztinnen und Ärzten, die lange suchen müssen, bis endlich klar wird, was dahinter steckt. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und ich lotse euch hier durch die Geschichte und ordne ein, was medizinisch passiert. Und bei mir ist heute Volker Arendt. Er hat den Fall von Hannes recherchiert, hat mit den Eltern Sandra und Sebastian gesprochen und mit den Ärzten, die Hannes behandelt haben. Hallo Volker.
Hallo Anke.
Volker, wir steigen direkt mit diesem dramatischen Moment ein. Hannes atmet nicht mehr richtig, der Sauerstoff fällt ab und die Eltern rufen den Rettungswagen. Aber du hast gerade schon gesagt, das kam nicht aus dem Nichts. Was war denn vorher passiert?
Also, das lasse ich noch ein bisschen offen. Auf jeden Fall ist zu dem Zeitpunkt wirklich viel passiert und Hannes ist einfach kein gesundes Baby gewesen. Der hatte immer wieder Probleme, vor allen Dingen mit der Atmung. Und in dieser Nacht bleibt Sandra erstaunlich ruhig, obwohl das ja eine ziemlich heftige Sache ist. Sie ruft sofort den Rettungswagen an. Hannes kommt ins Klinikum von Heilbronn und wird da schnell stabilisiert. Aber die große Frage bleibt natürlich, warum passiert das immer wieder?
Und das ist genau der Punkt, an dem aus so einem Notfall ein Diagnosefall wird. Wenn ein Baby immer wieder schlecht Luft bekommt, dann kann das ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und Ärztinnen und Ärzte müssen sich fragen, gibt es da eine tiefer liegende Ursache, irgendeine Art roten Faden?
Und dieser rote Faden ist in Hannes Fall eben extrem schwer zu finden.
Okay, dann lass uns doch noch mal ganz von vorne anfangen. Du hast gerade schon das Klinikum Heilbronn erwähnt. Wir befinden uns also zwischen Frankfurt und Stuttgart in Baden-Württemberg. Und wenn ich den, ich sag mal, sprachlichen Einschlag von Sandra und Sebastian richtig deute, kommen sie auch gebürtig aus der Gegend.
Stimmt, und zwar wohnt Familie Maas in Sinsheim. Das liegt so ziemlich genau zwischen Heidelberg und Heilbronn an der A6. Und ja, in dem Ort haben die ein kleines Einfamilienhaus am Ende von einer Sackgasse. Sebastian Maas, der arbeitet in einem IT-Unternehmen und Sandra Maas hat Erzieherin gelernt. Die beiden sind damals Mitte 30 und haben zwei Kinder. Einmal den 6 Jahre alten Paul und dann eben den 7 Monate alten Hannes.
Wie fängt das denn damals an mit Hannes? Also was merken seine Eltern als erstes?
Das beginnt wie so oft ziemlich unspektakulär und zwar mit einem Husten. Allerdings wird der kleine Hannes den Husten einfach nicht mehr richtig los. Das heißt, Sandra geht mit dem Baby immer wieder zu der Kinderärztin, die hört ihn auch jedes Mal ab, kann aber einfach nichts Ungewöhnliches finden.
Für Eltern ist sowas natürlich total beunruhigend. Du hast ein Baby, das hustet und hustet und gleichzeitig sagt die Ärztin, es ist alles okay. Medizinisch muss man sagen, dass das tatsächlich relativ normal ist, dass kleine Kinder so 5 bis 8 Atemwegsinfekte im Jahr haben. Gerade wenn es ältere Geschwister gibt, die im Kindergartenalter sind und dann natürlich alles Mögliche mit nach Hause bringen. Und dann kann so ein Infekt schnell in den nächsten übergehen und es fühlt sich so an, als wäre das Kind nie richtig gesund.
Genauso haben Sandra und Sebastian das auch gesehen. Die haben zunächst gedacht, dass der kleine Hannes vielleicht einfach nur ein bisschen empfindlicher ist als andere Kinder. Dazu passt auch, dass er immer wieder irgendwie blasser wirkte als die anderen. Aber dann kommen im Laufe der Zeit immer mehr Sachen dazu, die dann irgendwie doch nicht so leicht wegzuerklären sind.
Was denn zum Beispiel?
Also zum einen stellen die Eltern fest, dass Hannes Probleme hat, sich umzudrehen. Das heißt, er schafft es einfach nicht so gut wie die anderen, von einer Seite auf die andere zu kommen. Aber auch das nehmen die Eltern erstmal jetzt noch nicht als dramatisches Warnsignal wahr.
Er hat sich halt ein bisschen weniger bewegt. Hat man dann halt so, ja, ist halt ein bisschen gemütlicher und ein fauler. Hat man das lange abgetan. Genau.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Bei Babys vergleicht man es fast ständig. Wann dreht sich wer um? Wann sitzt wer? Wann krabbelt wer oder läuft? Aber die Bandbreite ist da eben auch total groß. Und das ist ja genau die Zwickmühle. Man will als Mutter oder Vater jetzt nicht überreagieren, aber man will natürlich auch nicht den Moment verpassen, in dem man handeln müsste.
Das stimmt natürlich. Und dann kommen im Laufe der Zeit noch weitere Auffälligkeiten, nenne ich es mal, dazu. Und irgendwann wird den Eltern das Ganze dann doch unheimlich.
Übers Wochenende war es einfach wieder so schlimm. Und dann hat er auch wieder ein bisschen Temperatur gehabt und hat eben mehrmals erbrochen.
Auch das kann bei Babys erstmal noch zu einem Infekt passen. Wenn Kinder ganz stark husten, dann kann dieser Hustenreiz auch den Würgereflex auslösen und dann erbrechen sie. Mhm. Und dazu noch leichtes Fieber, das könnte durchaus eine Bronchitis sein. Aber jetzt so in der Summe gesehen, Husten, Blässe, Fieber, Erbrechen und Hannes bewegt sich irgendwie weniger als andere Babys, da ergibt sich vielleicht doch ein anderes Bild.
Mhm. Sandra Maas beschließt auf jeden Fall, an einem Montag mit Hannes nochmal zu der Kinderärztin zu fahren und da auf den Busch zu klopfen.
Okay, der Plan ist, der Kinderärztin klarzumachen, das ist jetzt nicht einfach nur ein Infekt, da steckt mehr dahinter.
Aber die Kinderärztin kommt gar nicht dazu, sich überhaupt Gedanken dazu zu machen, denn als Sandra Maas vor der Tür ihrer Praxis steht, ist die gar nicht da. Da hängt ein Zettel, dass ausgerechnet an dem Tag die Praxis geschlossen ist.
Das ist natürlich genau der Moment, in dem man das überhaupt nicht gebrauchen kann.
Absolut. Sandra überlegt noch mal kurz, aber einfach nach Hause fahren kommt für sie jetzt nicht mehr in Frage. Sie hat einfach das Gefühl, dass da irgendwas Ernstes hintersteckt. Deshalb setzt sie sich mit Hannes wieder ins Auto und fährt die 40 Kilometer weiter in die Notaufnahme in die Uniklinik von Heidelberg.
Und das ist dann schon eine Ansage, mit einem kranken Baby noch mal 40 Kilometer fahren. Das macht man nicht, wenn man denkt, ach, wird schon nicht so schlimm sein. Das macht man nur, wenn man da so einen ganz starken Instinkt hat.
Und das wird in Heidelberg auch sofort ernst genommen. Also als die Mitarbeiter in der Notaufnahme Hannes sehen, haben die ihn sofort in den Untersuchungsraum zu diensthabenden Ärztin gebracht. Die beiden mussten dann nicht mal groß warten.
Und ihr ist dann die Blässe gleich aufgefallen. Dann habe ich einen Schnelltest gemacht und dann war der Entzündungswert so hoch. Genau, und dann waren bei ihr schon so die Alarmglocken.
Das ist schon mal ein wichtiger Moment. Die Ärztin sieht also das Gesamtbild. Husten, Fieber, Blässe plus erhöhte Entzündungswerte. Da denkt sie vermutlich sofort an die Atemwege, also schwere Bronchitis oder Lungenentzündung. Sowas muss man jetzt erstmal ausschließen.
Deshalb soll Hannes auch im Krankenhaus bleiben. Die Ärztin ruft auf der Kinderstation an, aber offenbar ist in dem gesamten Heidelberger Krankenhaus kein Bett mehr frei für Hannes. Deswegen telefoniert sie in die Krankenhäuser in der Umgebung ab und wird schließlich im Krankenhaus von Heilbronn fündig.
Und dann hat sie mich informiert, dass ich kurz heim kann, eine Tasche packe und dann aber direkt nach Heilbronn weiterfahren soll.
Da klingt Sandra jetzt erstmal ganz pragmatisch und ruhig. Tasche packen, weiterfahren. Aber emotional ist das natürlich ein ganz anderer Film. Ne? Sie ist morgens ja losgefahren, einfach nur um kurz zur Kinderärztin zu gehen. Und jetzt heißt das auf einmal, wir können nicht genau sagen, was es ist, aber das Kind muss ins Krankenhaus. Hat sie Hannes Vater, Sebastian, da schon informiert?
Also einmal klar hat sie auf dem Rückweg Angst bekommen und hat auch ihren Mann Sebastian angerufen. Einfach um ihm zu sagen, wie der Stand jetzt ist. Dass sie sich jetzt auf den Weg nach Heilbronn macht und wahrscheinlich mit Hannes da auch bleiben wird, auch über Nacht. Für den Vater kommt das natürlich wie aus dem Nichts.
Dann kam eigentlich nur noch Horrornachrichten.
Horrornachrichten, damit nimmt Sebastian jetzt schon vorweg, wie es in Heilbronn weitergeht. Die Ärzte dort sollen ja jetzt herausfinden, was in Hannes Lunge los ist. Also haben sie geröntgt?
Und zwar noch bevor Hannes und Sandra überhaupt ein Zimmer bekommen auf der Station. Das war praktisch das Erste, was im Krankenhaus überhaupt gemacht wurde.
Und was genau sieht man da im Röntgenbild?
Also ich glaube, das lassen wir uns am besten von dem zuständigen Kinderarzt, der heißt Maurice Petrasch, erzählen. Das ist der Arzt, der Hannes und Sandra von jetzt an unter seine Fittiche genommen hat, kann man sagen. Und das ist ein sympathischer Kinderarzt mit dieser typischen, offenen, zugewandten Art, die viele Kinderärzte haben.
Wir haben klassische Veränderungen auch im Röntgenbild gesehen. Wir nennen das Infiltrate, die bedeutend oder hinweisend auf eine primäre Lungenentzündung sind.
Infiltrate, das bedeutet, im Lungengewebe sieht man Bereiche, wo eigentlich Luft sein sollte und die stattdessen mit Flüssigkeit oder Schleim gefüllt sind.
Und das spricht für Maurice Petrasch eben dafür, dass Hannes eine sogenannte stille oder atypische Lungenentzündung hat.
Okay, das würde einiges erklären. Eine typische Lungenentzündung, die stellt man sich ja oft total dramatisch vor. Hohes Fieber, Schüttelfrost, so ein rasselnder Husten und Atemnot. Das Tückische ist, bei kleinen Kindern verläuft eine Lungenentzündung manchmal ganz anders und bleibt eben still, also ohne diese typischen schweren Symptome. Und das kann dann leicht mal mit einem normalen Infekt verwechselt werden. Deshalb ist Hannes Kinderärztin beim Abhören möglicherweise auch nichts Besonderes aufgefallen.
So sehe ich das auch. Aber die Lungenentzündung, ob still oder nicht, ist jetzt für den Kinderarzt Maurice Petrasch auch nichts Außergewöhnliches. Also davon sieht er viele Fälle in seiner Klinik und die allermeisten kriegt er auch mit der richtigen Therapie ziemlich schnell und ziemlich gut in den Griff.
Und die richtige Therapie bei einer Lungenentzündung ist meistens ein Antibiotikum, weil dahinter oft ein bakterieller Erreger steckt. Damit müsste es Hannes eigentlich schnell besser gehen.
Und als der Kinderarzt dem Baby den Tropf mit diesem Breitbandantibiotikum legt, ist er auch hundertprozentig sicher, dass das so sein wird, also dass das Mittel anschlagen wird. Das ist reine Routine für ihn. Er wundert sich dann allerdings ein bisschen, als er dabei versucht, den kleinen Hannes einmal anzusprechen. Denn da kriegt er einfach überhaupt kein Feedback von dem Kind. Kinder in Hannes Alter, die drehen da eigentlich den Kopf oder die Augen in Richtung der Stimme. Die können die sprechende Person auch direkt anschauen oder lächeln oder mit den Armen rudern als Reaktion. Aber bei Hannes ist eben nichts davon. Er zeigt gar keine Reaktion.
Was uns auffiel, ist, dass der Hannes nicht altersentwickelt war. Dass er für einen 8 Monate alten Säugling Entwicklungsverzögerungen zeigte.
Das passt jetzt zu dem, was Sandra und Sebastian vorher ja schon beobachtet hatten. Ne? Hannes dreht sich nicht richtig um, der bewegt sich wenig, der wirkt irgendwie nicht so fit wie andere Babys. Wichtig ist jetzt aber, bei einem schwerkranken Baby kann man das im ersten Moment natürlich auch falsch einschätzen. Wenn ein Kind krank ist, wenn es erschöpft ist oder auch einfach ja schlecht mit Sauerstoff versorgt ist, dann wirkt es natürlich schlapp, reagiert es vielleicht auch nicht so lebhaft, wie das sonst der Fall wäre. Die spannende Frage ist ja jetzt, ist das eine Folge der Infektion oder steckt da noch was anderes hinter?
Klar, aber zu dem Zeitpunkt steht die einfach noch nicht im Vordergrund. Maurice Petrasch erklärt sich das Ganze genau so, nämlich dass eine Lungenentzündung das Ganze verursacht sozusagen. Also er geht jedenfalls damals noch davon aus, dass er Sandra und Hannes innerhalb einer Woche wieder nach Hause entlassen kann. Doch nach ein paar Tagen steht dann fest, dass das so nicht klappen wird.
Wir mussten aber schon bald merken, dass unsere Antibiotikatherapie nicht im Vergleich zu anderen Kindern mit einer klassischen Pneumonie nicht anschlägt.
Das ist der Moment, wo man dann schon hellhörig wird, wenn ein Kind mit so einer vermuteten Lungenentzündung ein passendes Antibiotikum bekommt und es trotzdem nicht besser wird. Ja, dann muss man neu denken. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Vielleicht ist es nicht der richtige Erreger. Vielleicht ist es auch gar keine klassische bakterielle Lungenentzündung. Oder es gibt einen Grund, warum Hannes mit diesem Infekt nicht fertig wird.
Und genau deshalb wollen die Ärzte jetzt noch genauer wissen, was in der Lunge von Hannes los ist. Und zwar machen die das mit einer sogenannten Lungenspiegelung. Dabei wird so ein ganz dünnes Endoskop, also eine Art Schlauch mit einer Kamera vorne dran, durch den Mund eingeführt. Und mit dem Gerät wandern die Ärzte dann runter bis in die Bronchien und können vor Ort halt gucken, wie das Gewebe aussieht. Parallel dazu können sie die Bronchien auch noch mit einer Flüssigkeit spülen und die Flüssigkeit dann absaugen. Diese Flüssigkeit, die können die dann im Labor untersuchen lassen, zum Beispiel auf Erreger, Keime jeder Art, was da eben unterwegs sein kann.
Diese Untersuchung, die nennen Mediziner bronchoalveoläre Lavage. Für Erwachsene ist so eine Untersuchung schon unangenehm. Bei einem Baby macht man das natürlich nur, wenn man wirklich wichtige Informationen braucht.
Und für Hannes bedeutet das, dass er zum ersten Mal in seinem ja noch wirklich kurzen Leben in Vollnarkose gelegt wird. Das ist für Mutter Sandra ein ziemlich heftiger Moment.
Nee, ich war dabei, bis er eingeschlafen ist. Also bis die Narkose wirkt, ist man dabei und dann geht man raus. Ja, schlimm. Macht man sich natürlich Sorge.
Klar, das ist für Eltern ein ganz schwieriger Moment. Man gibt sein Baby in so einer Situation ab und kann dann ja erstmal nichts tun, außer warten. Was kommt bei der Untersuchung heraus?
Bis Sandra das erfährt, dauert es noch ein bisschen, denn im Anschluss an die Untersuchung überschlagen sich die Ereignisse.
Was passiert?
Nach der Lungenspiegelung kommt Hannes gar nicht mehr zurück auf sein Zimmer, weil die Sauerstoffsättigung in seinem Blut plötzlich so extrem abgesackt ist, dass er auf die Kinderintensivstation muss. Also Hannes muss jetzt permanent mit Sauerstoff beatmet werden. Und zwar kriegt er das über so eine spezielle High-Flow-Maske, nennen die Ärzte das. Da wird mit ein bisschen Druck der Sauerstoff in die Lunge des Babys gepresst.
Das ist ein massiver Einschnitt und wahrscheinlich eine der Horrornachrichten, von denen Vater Sebastian vorhin ja gesprochen hat. Mhm. Wenn Hannes Sauerstoffsättigung so stark absackt, dann bedeutet das, die Lunge schafft es, nicht mehr ausreichend Sauerstoff ins Blut zu bringen. Bei einer Lungenentzündung kann das passieren, wenn die entzündeten Bereiche nicht mehr richtig belüftet werden. Und bei einem Baby kann so eine Situation sehr schnell gefährlich werden.
Und genau deshalb wartet Maurice Petrasch jetzt auch händeringend auf die Untersuchungsergebnisse aus dem Labor. Er muss jetzt einfach wissen, was für ein Erreger dahinter steckt.
Eben war Hannes noch auf einer normalen Station, jetzt plötzlich Intensivstation. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Szenerie. Da steht ein Beatmungsgerät, da stehen viele Monitore. Es gibt eine kontinuierliche Überwachung von Puls, Blutdruck, Temperatur, überhaupt sehr viel Technik. Das muss für Sandra und Sebastian ein ganz schöner Schock gewesen sein, Hannes da dann zum ersten Mal zu sehen.
Klar, kann man sich ja vorstellen. Also Vater Sebastian hat mir im Interview damals ziemlich offen erzählt, wie schlimm das für ihn war, als er Frau und Kind da zum ersten Mal auf der Intensivstation besucht hat.
Also geklingelt, Schleuse, Händewasche, desinfiziere rein. Ja, dann geht die Tür auf und es piept, wie im Film eigentlich. 4 Schläuche am Hals liegt da. Und Sandra zählt einem ganz ruhig, was jetzt der Stand ist. Und selber will man eigentlich nur heulen und ganz schnell wieder da raus.
Ich finde das sehr stark erzählt. Dieses es piept wie im Film, das kennt ihr vielleicht aus Serien. Aber wenn es dann das eigene Kind ist, dann trifft einen das natürlich mit einer ganz anderen Wucht. Mhm. Und auch medizinisch wird der Druck jetzt ja größer. Die Ärzte müssen schnell herausfinden, womit sie es da zu tun haben. Die Erregersuche im Labor läuft.
Und das Labor findet auch ziemlich schnell was. Und zwar einen Erreger, mit dem Maurice Petrasch jetzt so gar nicht gerechnet hat.
Wir haben einen Keim gefunden, der klassischerweise nur bei Immunsupprimierten vorkommt. Letztendlich war es Pneumocystis jerovicii. Es ist eine Art Pilz. Wir wissen, dass er eigentlich nur bei immungeschwächten Kindern vorkommt.
Das ist jetzt ein entscheidender Hinweis. Das ist ein Erreger, der bei Menschen mit gesundem Immunsystem normalerweise überhaupt keine Probleme macht. Mhm. Gefährlich wird er dann, wenn die Immunabwehr nicht richtig funktioniert. Das heißt, die Lungenentzündung ist plötzlich nicht mehr nur eine Lungenentzündung. Die wird jetzt zu einem Hinweis auf etwas Grundsätzlicheres. Ne? Warum kann Hannes diesen Erreger nicht abwehren? Und da öffnet sich jetzt ein ganz neues Feld, denn da gibt es unterschiedliche Erkrankungen, die so eine Anfälligkeit für diesen Lungenpilz erklären können. Das sind vor allem angeborene Immunschwächen.
Und Maurice Petrasch lässt das Blut von Hannes jetzt auch speziell auf die häufigsten von diesen Leiden hin untersuchen. Allerdings ist das nicht ganz so banal, wie es klingt, denn hier kommen über 400 verschiedene Krankheiten in Frage. Und der Arzt schickt deswegen sogar Proben in der Republik rum. Es gibt Proben, die er nach Freiburg schickt, an die Uniklinik und so weiter. Aber solche Tests, die dauern einfach.
Das ist diagnostisch eine schwierige Situation. Einerseits kennt der Kinderarzt jetzt den Erreger. Andererseits weiß er noch nicht, warum ausgerechnet Hannes so schwer dran erkrankt. Aber behandeln muss er ihn natürlich sofort.
Stimmt, genau. Und da setzt Maurice Petrasch jetzt auch erstmal an. Also er gibt Hannes sofort das passende Medikament gegen diesen Pilzkeim.
Letztendlich haben wir Hannes Cotrimoxazol verabreicht. Das ist ein ganz spezielles Antibiotikum, was ganz gezielt für diesen einen Erreger hilft. Und letztendlich war das, denke ich, initial der Gamechanger, der seinen Zustand zumindest kurzfristig verbessert hat.
Die akute Gefahr ist also erstmal etwas gebannt, aber so richtige Erleichterung klingt für mich da irgendwie nicht durch. Mhm. Verstehe ich auch, dafür bleiben in Hannes Fall einfach zu viele Fragen offen.
Trotzdem ist es natürlich erstmal eine gute Nachricht, denn das Mittel gegen diesen Pilz, das schlägt an. Hannes und Sandra, die dürfen sogar von der Intensivstation dann wieder runter auf die Normalstation. Aber ausgestanden ist es damit tatsächlich nicht. Also in den nächsten Wochen kommt es immer wieder zu Rückfällen, immer wieder flammt der Infekt auf und die Sauerstoffsättigung in Hannes Blut, die sackt so weit ab, dass er sogar immer wieder auch ein paar Tage auf die Intensivstation zurück muss.
Also eine Achterbahnfahrt. Gerade denkt man, jetzt wird's besser und dann kippt es wieder. Ja. Für seine Eltern war das sicher total zermürbend.
Aber irgendwann gewinnt das Medikament dann offenbar doch die Oberhand und Hannes Zustand stabilisiert sich so weit, dass Maurice Petrasch ihn und Sandra schließlich sogar entlassen kann.
Wie lange waren die beiden da schon bei ihm in der Klinik?
Ich sag's mal so, eigentlich wollte Sandra ja damals nur kurz zur Kinderärztin fahren und dann wieder nach Hause. Daraus sind jetzt knapp 6 Wochen geworden.
Und die ganze Zeit mit dieser Frage im Kopf, was hat das Kind eigentlich?
Und die Frage kann Maurice Petrasch immer noch nicht richtig beantworten. Also er hat das Blut von Hannes in diese Speziallabore geschickt und nach seltenen Immunschwäche fahnden lassen. Aber die Befunde, die zurückgekommen sind, sind zu dem Zeitpunkt alle negativ. Aber wie gesagt, es gibt ja immerhin 400 verschiedene davon, also die Fahndung läuft weiter. Und bei Hannes Eltern ist erstmal die Erleichterung groß. Die steht im Vordergrund. Der Kleine darf nach Hause und kommt auch wieder nach Hause.
Man freut sich Stück für Stück. Also man freut sich einfach auch wieder zu Hause im gewohnten Umfeld zu sein. Auch der Paul, unser Großer, dass wir denn wieder sehen, dass wir einfach wieder als Familie zusammen sind.
Das war sicher eine ganz merkwürdige, irgendwie so ein bisschen ambivalente Art von Freude. Mhm. Denn die Familie darf ja nicht nach Hause, weil alles geklärt ist, sondern weil Hannes gerade stabil genug ist. Ja. Aber wahrscheinlich war ja allen in dem Moment klar, dass sich das möglicherweise auch schnell wieder ändern kann.
Ja, das ist irgendwie wie so ein Abwartezustand. Ne? Also die Angst bleibt, vor allen Dingen die Angst davor, dass die Sauerstoffsättigung in Hannes Blut wieder fällt. Aber die Eltern haben für diese Fälle ein spezielles Gerät mit nach Hause gekriegt. Und zwar kriegt Hannes darüber zusätzlich Sauerstoff über so eine Nasenbrille. Das sind so Schläuche mit so kurzen Stutzen, die man in die Nase einführt. Und zusätzlich wird der Sauerstoffgehalt in seinem Blut ständig gemonitort, also wird ständig überwacht. Sinkt die Sättigung unter eine bestimmte Grenze, dann schlägt der Apparat Alarm und piept laut. Also die Eltern müssen dann sofort die Sauerstoffzufuhr erhöhen und dann pendelt sich alles wieder ein. Und klar kann man sich vorstellen, dass da vor allen Dingen nachts die Belastung groß ist. Sebastian Maas kann sich da einfach nicht dran gewöhnen.
Das werde ich nicht vergessen in meinem Leben, das Geräusch.
Für die Eltern heißt das, sie sind eigentlich nie wirklich entspannt. Da ist immer dieses Gerät, da ist immer dieser Alarm, dieser kurze Moment der Panik. Dann wahrscheinlich Licht an, was ist los, atmet Hannes, wie ist seine Sauerstoffsättigung?
Ja, das muss wirklich schlimm gewesen sein. Zum Glück wird das aber im Laufe der nächsten Wochen besser. Also das Piepen kommt immer seltener. Und als Hannes zu Hause seinen ersten Geburtstag feiert, braucht er tagsüber überhaupt keine Nasenbrille mehr. Und auch nachts schlägt das Gerät nur noch ganz selten mal an. Also für den Moment sieht es wirklich so aus, als wenn Hannes auf einem guten Weg wäre. Aber dann geht's eines Nachts plötzlich doch wieder los. Der Alarm schlägt wieder an.
Er bewegt sich nicht mehr, atmet nicht mehr. Der hatte quasi einen Schock oder ich weiß nicht mehr, wie man das nennt.
Das ist die Szene, die wir am Anfang schon gehört haben.
Eines Nachts piept der Überwachungsapparat wieder, aber diesmal ist es eben anders als sonst. Hannes liegt blau angelaufen, wie erstarrt und irgendwie weggetreten in seinem Bett. Sandra ruft geistesgegenwärtig den Krankenwagen und der bringt ihr Baby gleich wieder nach Heilbronn in die Klinik.
Das hat ja sicher auch den Kinderarzt Maurice Petrasch bedrückt, Hannes so schnell dann wieder auf seiner Station zu haben.
Klar, kann man sich ja vorstellen. Als der morgens auf die Station kommt, ist Hannes bereits wieder stabilisiert. Und es gibt auch neue Bilder von seiner Lunge. Und die sind so alarmierend, dass selbst der erfahrene Kinderarzt schlucken muss. Und zwar hat sich offensichtlich nichts gebessert, sondern im Gegenteil. Die Krankheit in Hannes Lunge hat sich sogar massiv ausgebreitet. Das heißt, Teile seiner Lunge wirken auf den Bildern irgendwie gefangen, wie in einer Art Panzer. Maurice Petrasch.
Da hat man klassische milchtrübartige Veränderungen gesehen, also ganz flaue Strukturänderungen in der ganzen Lunge, die eigentlich letztendlich der letzte Puzzlestein sind in dem Verdacht auf eine interstitielle Lungenerkrankung.
Milchtrübartige Veränderungen oder Milchglastrübungen, das klingt erstmal irgendwie harmlos, ist es aber nicht. Mhm. Gemeint sind so Verschattungen im Röntgenbild. Dort ist die Lunge nicht mehr luftgefüllt, wie sie sein sollte, sondern krankhaft verändert. Und der Begriff interstitielle Lungenerkrankung, der bedeutet, es sind nicht nur die Atemwege, die Bronchien betroffen, sondern das feine Lungengewebe dazwischen, also der Bereich, in dem Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft ins Blut übertritt. Und dieses interstitielle Gewebe bei Hannes ist verändert, es entzündet, verdickt oder ja, manchmal sagt man auch wie vernarbt.
Und das hat Folgen. Also Maurice Petrasch hat mir das im Interview so erklärt.
Und dort, wo narbiges Lungengewebe ist, büßt natürlich die Lungenfunktion ein. Das heißt, die Kinder können nicht mehr richtig oxygenieren, sie können nicht mehr richtig Sauerstoff aufnehmen. Die Lunge funktioniert als Atemorgan nicht mehr richtig.
Das ist ein echter Kipppunkt, denn jetzt wird klar, dass es nicht nur die Infektion mit diesem Pilz ist, die Hannes so zu schaffen macht, sondern dass da etwas ganz fundamental falsch läuft in seiner Lunge.
Und da gibt es sogar neben dieser Milchglastrübung im Röntgenbild noch zwei weitere neue Indizien, die auch in die Richtung deuten. Und zwar haben sich bei Untersuchungen gezeigt, dass Hannes Leber leicht geschwollen ist und seine Schilddrüsenwerte jetzt auch außerhalb der Norm liegen.
Das sind eigentlich drei wichtige Säulen, die auf eine interstitielle Lungenerkrankung auch schon hindeuten können.
Es sind also noch weitere Organe betroffen und das macht den Fall jetzt noch komplexer. Denn diese interstitiellen Lungenerkrankungen bei Kindern, die sind selten und das ist auch gar keine einzelne Krankheit, das ist eine ganze Gruppe von Erkrankungen. Ungefähr 200 mit sehr unterschiedlichen Ursachen. Man muss also nicht nur sagen, die Lunge ist krank, man muss herausfinden, warum ist sie krank.
Und dass auch diese Suche alles andere als leicht wird, ist Maurice Petrasch zu dem Zeitpunkt auch ziemlich klar.
Und das war die Herausforderung, sozusagen da die Nadel im Heuhaufen zu finden.
Die Ursache für das Ganze zu ermitteln, das ist das eine. Das andere ist jetzt, Hannes sofort zu helfen. Also irgendwie zu versuchen, diese hartnäckige Entzündung und Veränderung in seiner Lunge unter Kontrolle zu bringen.
Deshalb gibt der Kinderarzt Hannes auch sofort Cortison. Und zwar hochdosiert per Infusion.
Weil Cortison ein starker Entzündungshemmer ist.
Und das Mittel schlägt auch tatsächlich schnell an. Sodass der Kinderarzt Hannes schon nach 3 Tagen erstmal wieder nach Hause entlassen kann. Klar, und da ist das Baby auch einfach besser aufgehoben als im Krankenhaus. Die Suche nach der Ursache dieser interstitiellen Lungenerkrankung kann dann ja parallel weiterlaufen.
Und was heißt das genau?
Also der Arzt hat ja noch Probematerial, Spülwasser von dieser bronchoalveolären Lavage. Außerdem hat er auch noch neue Blutproben von Hannes und beides lässt er jetzt auf die möglichen Auslöser dieser interstitiellen Lungenerkrankung hin testen.
Lass uns gleich zu Maurice Petraschs Suche zurückkommen. Aber erstmal würde ich gern über die Familie Maas sprechen, über Sandra und Sebastian. Für sie war zu Hause die Angst jetzt wahrscheinlich noch größer. In der Klinik, da war ja sofort jemand da, wenn ein Gerät an Hannes Bett Alarm geschlagen hat. Und jetzt zu Hause sind sie wieder allein mit diesem diesem Piepen nachts. Und jedes Piepen bedeutet, Hannes bekommt nicht genug Luft und damit nicht genug Sauerstoff.
Klar, da schläft man keine Nacht mehr ruhig durch, kann man sich ja vorstellen. Aber so heftig wie in dieser einen besprochenen Nacht wird es nicht mehr. Er hat ja das Cortison und das hilft ihm, dass seine Entzündung sich nicht weiter ausbreitet in der Lunge. Trotzdem gerät Hannes nun in so eine Art Teufelskreis. Also in den nächsten 4 Monaten hat er immer wieder schwere Atemnot-Episoden, in denen der Sauerstoffgehalt in seinem Blut sinkt. Dann muss Hannes jedes Mal wieder ins Krankenhaus. Aber der Notarzt muss dann nicht mehr kommen. Also, ne? Im Prinzip führen Sandra und Sebastian über Monate ein Leben zwischen Kinderzimmer und Krankenhaus, kann man sagen. Und die müssen sich nebenbei noch um den 6-jährigen Paul kümmern, der ist ja auch noch da, und natürlich auch ihren normalen Alltag meistern. Das ist insgesamt schon eine extreme Zerreißprobe für die Familie.
Also es war dann einfach, man hat dann so funktioniert, würde ich sagen. Ich bin morgens aufgestanden, bin zur Arbeit gefahren, habe gearbeitet, das war ein neuer Job, ich war da abgelenkt und gut, da hat auch alles geklappt. Also wenn es gebrannt hat, dann konnte ich sofort los.
Wenn man sich wieder akut Sorge machen muss und einfach nicht weiß, wie es weitergeht, ist schon sehr aufreibend. Ja, das ist schon auch schwierig als Paar. Und trotzdem muss ja jeder funktionieren.
Die beiden beschreiben das schon gut. Alle funktionieren irgendwie, weil es ja auch gar nicht anders geht. Aber niemand weiß, worauf das eigentlich hinausläuft. Und medizinisch ist das ja auch ein Problem. Solange niemand weiß, welche Krankheit dahinter steckt, kann Hannes nur ziemlich allgemein behandelt werden. Eben mit Cortison. Das bremst Entzündungen, das kann helfen. Aber es ist kein gezielter Schlüssel zur Erkrankung.
Und da kommen wir wieder zurück zu Maurice Petrasch. Der hat während dieser 4 Monate im Teufelskreis weiter nach der Ursache gesucht, aber er hat einfach keinen klaren Beweis für irgendeine interstitielle Lungenerkrankung gefunden. Deshalb schlägt er den Eltern jetzt eine große Untersuchung vor, und zwar rät er zu einer Komplettanalyse des Erbguts von Hannes und den beiden Eltern. Das ist sprichwörtlich der letzte Pfeil in seinem Köcher.
Wir wollten letztendlich den Schlüssel der Erkrankung finden und uns war klar, dass wir ohne genetische Untersuchung an dem Punkt nicht weiterkommen.
Das ist ein großer und wichtiger Schritt. Um diese Entscheidung zu verstehen, müsst ihr einmal wissen, hinter diesen seltenen Lungenerkrankungen bei Babys steckt häufig eine genetische Mutation, also ein Genfehler. Und wenn man Hannes und die Eltern gemeinsam untersucht, dann kann man sehen, ist da irgendwo eine Veränderung? Hat er sie geerbt oder ist sie bei ihm möglicherweise auch neu entstanden? Aber so eine genetische Analyse, die dauert.
Und diese Wartezeit nutzt Maurice Petrasch aus. Und zwar hat er noch eine andere Idee. Er möchte Hannes ganz gerne mal bei einem ausgewiesenen Spezialisten für diese seltenen Lungenleiden vorstellen. Unter der Annahme, dass dem vielleicht noch was Neues einfällt.
Da das ja eine sehr, sehr seltene Erkrankung ist, wollte ich ihn letztendlich bei den Kollegen in Hannover anbinden, die Expertise in dem Fach mit interstitiellen Lungenerkrankungen auch haben.
Genau, und deshalb hat er Hannes zu dem Kinderpneumologen Nikolaus Schwerk an die Medizinische Hochschule Hannover geschickt.
Den kenne ich und ihr kennt ihn vielleicht auch schon, weil er nämlich seit vielen Jahren immer mal wieder bei Abenteuerdiagnose auftaucht und auch hier im Podcast schon den ein oder anderen spannenden Fall erzählt hat. Das ist ein absoluter Spezialist für seltene Lungenerkrankungen bei Kindern und dazu noch total zugewandt und sehr empathisch.
Ganz genau, ich kenne ihn auch, das ist wirklich ein toller Typ. 2 Wochen später hat Sandra mit Hannes dann einen Termin in Hannover. Das ist immerhin 500 Kilometer entfernt. Und die erste Begegnung mit Hannes hat bei Nikolaus Schwerk damals einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Hannes lag im Bett und war eigentlich damit beschäftigt zu atmen. Also wirklich litt. Man sieht das ja, kräftiges Einziehen und eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwie sich am Leben zu halten durch Atmen. Und da war ich schon oder wir auch erschrocken, als wir ihn das erste Mal gesehen haben.
Kräftiges Einziehen, das bedeutet, man sieht richtig, wie der Körper arbeitet. Die Haut zieht sich beim Einatmen zwischen den Rippen und über den Schlüsselbeinen nach innen, weil das Kind mit aller Kraft Luft holt. Mhm. Das hat mit normaler Babyatmung überhaupt nichts zu tun, sondern das ist echt schwerste Atemarbeit.
Ja, schrecklich. Deshalb untersucht Nikolaus Schwer kann es jetzt auch noch mal gründlich. Und zwar gibt es wieder eine Blutabnahme, es gibt wieder Lungenspiegelung, es gibt Röntgenbilder. Und als der erfahrene Spezialist diese aktuellen Röntgenbilder von Hannes Lunge sieht, erschrickt er zum zweiten Mal heftig.
Das erste Röntgenbild, das wir bei uns gemacht haben, als er bei uns auf der Station war, da war die Lunge wirklich knallweiß.
Und wir haben ja schon darüber gesprochen, was weiße Stellen auf dem Lungenröntgen bedeuten. Da, wo normalerweise Luft sein sollte, ist jetzt Flüssigkeit, Schleim oder irgendwas anderes, das den Gasaustausch stört. Und knallweiß bedeutet, diese Bereiche sind bei Hannes offenbar größer geworden und haben sich trotz dieser Cortisonbehandlung weiter ausgebreitet. Sodass jetzt fast kein freier Raum zum Atmen mehr in der Lunge ist.
Und das ist so massiv, dass selbst Nikolaus Schwerk und seine Mitarbeiter sowas in der Form noch nicht gesehen haben.
Dann ist die entscheidende Frage, passt das wirklich noch zu dieser Spur, auf der alle bisher waren, also zu einer interstitiellen Lungenerkrankung? Einmal kurz zur Erinnerung, das sind Erkrankungen, bei denen vor allem das Stützgewebe der Lunge betroffen ist, also dieses feine Gerüst zwischen den Lungenbläschen.
Nikolaus Schwerk stellt Hannes Fall dann auch kurz danach in so einer Teamkonferenz vor und bespricht alles mit den Kollegen, aber es herrscht erstmal allgemeine Ratlosigkeit. Irgendwann fällt dann aber einer der Ärztinnen doch was auf, und zwar ist diese weißliche Trübung nicht einfach nur weiß, sondern wenn man genau hinschaut, hat die so eine gewisse Struktur, und zwar ähnelt die Pflastersteinen. Und genau diese Struktur kommt eigentlich nur bei einer ganz anderen Erkrankung vor, und zwar einer sogenannten Alveolarproteinose.
Es gibt jetzt also wieder einen Richtungswechsel in der Geschichte. Der Kinderarzt in Heilbronn, der hatte nach angeborenen Immunschwächen gefahndet und nach diesen interstitiellen Lungenerkrankungen, beides schon seltene Krankheiten. Die Alveolarproteinose ist noch seltener. So selten, dass ihr höchstwahrscheinlich noch nie davon gehört habt. Wenn doch, dann schreibt uns gerne. Um es einmal zu erklären, Alveolen, das sind die winzigen Lungenbläschen, in denen Sauerstoff ins Blut übergeht. Und bei dieser Alveolarproteinose, da lagert sich in diesen Bläschen Material ab, so eine zähe Mischung aus Eiweißen und Fetten. Normalerweise räumen bestimmte Immunzellen diesen Stoff weg, wie so eine Art Müllabfuhr der Lunge. Wenn aber diese Müllabfuhr nicht funktioniert, dann füllen sich die Lungenbläschen langsam damit.
Genau, und das könnte Hannes Zustand ja ziemlich gut erklären. Nikolaus Schwerk hat es damals ziemlich bildhaft so erklärt.
Das ist dann wie so ein Glas, was zunehmend voller wird und irgendwann ganz voll ist. Dann kann keine Luft mehr in die Bläschen und auch damit kein Sauerstoff. Kein Sauerstoff oder immer weniger Sauerstoff kann aufgenommen werden.
Und plötzlich würde vieles zusammenpassen. Die Atemnot, die schlechten Sauerstoffwerte und dieses milchig-weiße Bild der Lunge. Mhm. Aber Alveolarproteinose ist erstmal nur eine Beschreibung dessen, was in der Lunge passiert. Die nächste Frage ist, warum passiert das bei Hannes?
Genau, und da wird es kompliziert. Denn es gibt verschiedene Formen und Ursachen. Fast allen liegen Genfehler zugrunde.
Das genauer herauszufinden, das ist medizinisch enorm wichtig, denn je nachdem, welche Form dahinter steckt, sieht die Behandlung völlig anders aus. Manche Formen dieser Erkrankungen kann man behandeln, viele aber auch nicht oder kaum. Deshalb müssen die Ärzte jetzt erstmal beweisen, hat Hannes wirklich so eine Alveolarproteinose und wenn ja, welche?
Und dafür wollen wir jetzt als nächstes eigentlich ein CT machen, einfach um, also es sind Schichtaufnahmen von der Lunge, die viel detailreicher sind als ein normales Röntgenbild. Aber bevor sie dazu kommen, kriegt Nikolaus Schwerken unerwarteten Anruf. Am Apparat ist die Genetikerin, die das Erbgut von Hannes und seinen Eltern überprüft hat.
Stimmt, diese Erbgutanalyse hatte Maurice Petrasch in Heilbronn ja noch in die Wege geleitet. Jetzt wird's spannend.
Kann man so sagen, denn dieses Telefonat ändert alles.
Die Lösung brachte dann das Telefonat mit der Genetikerin, die mir eben gesagt hatte, ja, also sie haben da Veränderungen gesehen, von denen sie meinen, dass sie krankheitsverursachend seien, in dem sogenannten MARS-Gen. Und dann war es eigentlich klar, weil das kannte ich. Und dann auf einmal passte das alles zusammen.
Bei Nikolaus Schwerk ist der Groschen sofort gefallen. Wir versuchen mal, da gedanklich hinterherzukommen.
Ja.
Mars-Gen, das klingt ja erstmal wie Science-Fiction, halt wie der Planet. Aber medizinisch ist das natürlich was anderes. Mars 1 ist ein Gen, also ein Abschnitt in unserem Erbgut, der eine Bauanleitung enthält. Und zwar für ein bestimmtes Enzym, das jede Körperzelle braucht, wenn sie Eiweiße herstellt.
Und dieses Enzym, was nach der Mars 1 Bauanleitung entsteht, heißt Methionyl-tRNA-Synthetase. Und das ist wichtig für die Eiweißsynthese.
Volker, das ist jetzt ein ziemliches Wortmonster, aber das, was dieses Enzym macht, das ist gar nicht so kompliziert. Unser Körper baut ständig Eiweiße. Eiweiße sind ja sowas wie die Arbeitsmaschinen des Körpers, die steuern, die stützen, transportieren Dinge, reparieren Dinge. Und damit solche Eiweiße entstehen können, müssen einzelne Bausteine in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden. Ihr könnt euch das stark vereinfacht vorstellen wie so eine Art Kette. Und einer der Bausteine dafür, der heißt Methionin. Und dieses spezielle Enzym, diese Methionyl-tRNA-Synthetase, hilft dabei, den Baustein Methionin an die richtige Stelle zu bringen, damit die Zelle daraus Eiweißketten bauen kann. Es ist also so eine Art Transporter.
Ganz genau. Und bei Hannes ist die Bauanleitung eben für diesen Transporter fehlerhaft. Das heißt, es ist nicht genug von diesem Transporterenzym da. Es gibt zwar Enzyme davon, aber eben nicht genug. Und darum können manche Eiweißketten in Hannes Körper schlicht nicht zusammengesetzt werden.
Das heißt, es fehlt nicht einfach irgendein einzelner Stoff in der Lunge, sondern ein ganz grundlegender Arbeitsschritt in den Zellen läuft bei ihm nicht sauber ab. Und das kann dann an mehreren Stellen im Körper Probleme machen.
Die Eiweißketten, die werden halt überall im Körper gebraucht, auch in der Lunge. Da sind die zum Beispiel als Signalgeber wichtig. Also in den Lungenbläschen muss ja ständig aufgeräumt werden. Und dafür gibt es eine Art Müllabfuhr. Das sind Fresszellen, die Eiweiß- und fettreiches Material beseitigen, was sich da ja im Laufe der Zeit anhäuft. Und damit diese Fresszellen losgehen und das tun, braucht es ein Signal eben von diesen Signalmolekülen.
Das heißt, die brauchen einen Einsatzbefehl. Und wenn dieser Einsatzbefehl durch diese Eiweißketten nicht kommt, weil sie eben nicht richtig zusammengebaut werden, dann fährt, um jetzt mal in diesem einfachen Bild zu bleiben, die Müllabfuhr nicht los. Und die Lungenbläschen, die laufen langsam voll. Und dann kommt immer weniger Sauerstoff ins Blut. Und genau das muss bei Hannes passiert sein. Das ist das, worüber wir eben auch gesprochen haben, diese Alveolarproteinose. Oder wie Schwerk sagte, das Glas wird voller und voller und voller.
Und jetzt passt plötzlich ganz viel zusammen. Also diese knallweißen Röntgenbilder, die schwere Atemnot, die schlechten Sauerstoffwerte. Aber nicht nur das. Also so haben wir ja vorhin drüber geredet, dass dieser Genfehler auch überall im Körper dann Auswirkungen haben kann. Und Symptome von Hannes, die jetzt vorher wie Puzzleteile rumlagen und nicht richtig zusammengepasst haben, die erklären sich jetzt schon. Maurice Petrasch.
Die Patienten leiden unter chronischem Husten, Dyspnoe, das heißt Atemnot, unter Entwicklungsverzögerung, unter Veränderungen der Leber, der Schilddrüsenfunktion und zeigen auch motorische Entwicklungsverzögerungen.
Der Kinderarzt aus Heilbronn ist übrigens aus allen Wolken gefallen, als Nikolaus Schwerk ihm damals angerufen hat und ihm von dieser Diagnose erzählt hat.
Dass Hannes was Seltenes hat, hat er ja schon geahnt, aber dass es so etwas Außergewöhnliches ist, damit hat er offenbar nicht gerechnet. Also Lunge, Leber, Schilddrüse, die allgemeine Entwicklung. Das ist eine Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft.
Und die jetzt auch endlich einen Namen hat. Also Hannes leidet an den Folgen eines äußerst seltenen Gendefekts, genauer an einem Methionin-Transportermangel, ausgelöst durch eine Mutation am MAS1-Gen. Also das ist wirklich eine extreme Seltenheit. Da sind weltweit nur ein paar Dutzend Erkrankte überhaupt von dokumentiert.
Da habe ich gleich mehrere Fragen, Volker. Aber lass uns zuerst drüber sprechen, wie Hannes Eltern, Sandra und Sebastian, das erlebt haben. Endlich ist da jemand, der sagen kann, was mit Hannes los ist. Wie haben sie reagiert?
Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber Sandra war alles andere als erleichtert, als der Arzt ihr das sagte. Auch wenn die ganzen Zusammenhänge ja nun wirklich schwer zu verstehen waren, eins hat sie gleich rausgehört, und zwar, dass Hannes eine genetische Erkrankung hat. Und das ist in ihrer aktuellen Situation wirklich eine dramatische Neuigkeit gewesen.
Es war ein Schock, jetzt zu wissen, okay, mein Mann und ich haben es vererbt. Weil zu dem Zeitpunkt war ich frisch schwanger. Dann ging natürlich auch los, hat das Kind in meinem Bauch die gleiche Krankheit.
Was für eine Ausnahmesituation auch. Ne? Mhm. Für sie steht also sofort eine weitere Angst im Raum. Nicht nur, was passiert mit Hannes, sondern auch, ist das ungeborene Kind vielleicht auch betroffen? Mhm. Um das besser zu verstehen, braucht es an der Stelle vielleicht so eine Prise Genetik. Ihr könnt euch das so vorstellen, von den meisten Genen haben wir zwei Ausgaben. Eine kommt von der Mutter und eine vom Vater. Wenn jetzt nur eins dieser Gene mutiert, also verändert ist, dann kann das zweite das oft auffangen. Sandra und Sebastian, das ist jetzt klar, sind offenbar beide Träger eines veränderten MAS1-Gens, aber eben gesunde Träger. Sie selbst merken überhaupt nichts davon. Bei Hannes kam Pech dazu. Er hat von beiden Eltern die fehlerhafte Ausgabe dieses Gens bekommen. Und weil bei ihm beide Gene betroffen sind, kann der Körper das nicht mehr ausgleichen.
Und welche Gene Hannes, kleiner Bruder, in spe, sage ich mal, jetzt geerbt hat, das lässt sich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht sagen. Und auch nicht ganz so einfach testen.
Dafür bräuchte es eine vorgeburtliche genetische Diagnostik. Und bevor man die macht, muss man ja auch erstmal in Ruhe überlegen und entscheiden, will ich das?
Niklaus Schwerk hat Sandra und Sebastian deshalb auch erstmal beruhigt und hat sich erstmal um Hannes gekümmert. Da bleibt jetzt der Fokus drauf.
Klar, denn der ist jetzt in diesem Moment der Patient, der Akuthilfe braucht.
Ja.
Seine Lunge macht Probleme, die Leber ist vergrößert. Er braucht dringend eine Therapie. Gleichzeitig wissen wir, bei vielen genetischen Erkrankungen lässt sich die Ursache selbst nicht reparieren.
Und genauso ist es auch hier. Also es gibt einfach keine Therapie, mit der Niklaus Schwerk den Genfehler des Jungen behandeln könnte. Aber vielleicht lassen sich die Folgen des Fehlers ja abmildern. Das heißt, der Spezialist zermartert sich den Kopf deswegen und kommt irgendwann auf eine ziemlich gewagte Idee, wie er Hannes womöglich trotzdem noch helfen könnte. Und zwar ist es ja jetzt so, dass es in den Zellen von Hannes einfach nicht genug von diesem Transporter gibt. Ein paar sind da, aber es gibt nicht genug. Und jetzt will Schwerk wenigstens sicherstellen, dass diese Transporter alle komplett besetzt sind mit Methionin und denen unter die Arme greifen.
Vielleicht könnte man das doch dadurch kompensieren, indem man die Kinder oder die Patienten eben das gibt, was denen fehlt, nämlich das Methionin, die Aminosäure, dass nach Möglichkeit die wenigen Transporter immer schön bepackt sind und das damit zu kompensieren. Und es gab schon so Einzelfallberichte, wo man zeigte, wenn man den Kindern das gibt, dann geht es ihnen besser.
Total spannende Idee. Dadurch, dass Hannes Krankheit so selten ist, gibt es keine großen Studien und es gibt auch keine etablierte Standardtherapie, aber zumindest so experimentelle Ansätze, die in einigen Fällen offensichtlich gewirkt haben. Nichtsdestotrotz, es gibt keine Garantie, das ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein Wagnis. Was sagen Hannes Eltern dazu?
Also kurz und knapp, die haben sofort zugestimmt.
Also zu verlieren hat man ja in dem Sinne nichts. Man hofft, dass es ja bei ihm auch so gut anschlägt.
Jetzt ganz praktisch gefragt, wie gibt man einem Baby Methionin? Ist das ein Medikament, eine Infusion, ein Spezialpräparat?
Das war für Dr. Schwerk auch Neuland. Feststand, dass das Methionin, das ist ein weißes Pulver, das kann man in der Apotheke einfach so als Nahrungsergänzungsmittel kaufen, ist auch nicht teuer. Er selber hat das natürlich auch in der Krankenhausapotheke von der MHH gekriegt.
Aber die Dosis ist dann ja entscheidend. Gerade bei einem Baby kann man ja jetzt nicht einfach sagen, wir probieren mal irgendeine Menge.
Ja, die Dosis hat er natürlich vorsichtig ermittelt, einfach indem er die langsam immer weiter gesteigert hat. und hat Hannes dabei einfach engmaschig beobachtet. Nach der Entlassung brauchten die Maas dann zu Hause nur noch die passende Menge Methionin abwiegen, das Ganze in einer Flüssigkeit auflösen, die dem kleinen Hannes schmeckt, und ihm das Ganze dann zu trinken geben.
Also ein ungewöhnlicher Weg. Wie gesagt, ohne Erfolgsgarantie, hat diese Behandlung denn tatsächlich funktioniert?
Also es ist schwer zu glauben und es dauert auch ein bisschen, aber ein Jahr nach der Diagnose ist die Leber von Hannes wieder abgeschwollen. Er hat sich entwicklungsmäßig so weit gesteigert, dass er zu den anderen Kindern in seinem Alter aufgeschlossen hat. Und er musste kein einziges Mal mehr wegen seiner Lunge in die Klinik. Als ich Sandra und Sebastian interviewt habe, da war er sogar dabei. Und der war natürlich noch ein bisschen zu klein, um selbst was zu sagen. Aber ich habe ihn gesehen, wie er da mit seinem Bruder Paul im Park von dem Klinikum gespielt hat. Einfach so, als wenn nie was gewesen wäre. Lass uns nochmal Sebastian Maas dazu hören.
Ich freue mich über jedes Lachen von Hannes. Und wie es sich entwickelt und alles ist gut. Er plappert Papa, Mama, Ball, Auto. Er geht in Kindergarten, also in Krippe. Das sind alles Erfolge. Und wie es weitergeht, ich hoffe einfach gut.
Ja, das ist wunderschön. Und gleichzeitig hört man Sebastian noch an, wie viel Angst da gewesen sein muss.
Ja.
Gibt es von Dr. Schwerk denn eine Prognose? Also kann man sagen, wie es mit Hannes weitergeht?
Also er ist da optimistisch. Der Trick mit der Extramenge Methionin, der hat ja offensichtlich funktioniert. Deswegen geht er davon aus, dass Hannes ein ganz normales Leben führen kann, solange er weiterhin dieses Methionin einnimmt.
Heißt, der Genfehler wird natürlich nie weg sein, aber die Folgen lassen sich offenbar so gut ausgleichen, dass Hannes sich normal entwickeln kann.
Ganz genau.
Und seine Lunge hat ja offenbar auch keinen bleibenden Schaden.
Nee.
Jetzt müssen wir aber noch einmal auf Sandras Schwangerschaft zurückkommen. Diese Sorge stand ja die ganze Zeit im Hintergrund. Hat das ungeborene Baby denselben Genfehler?
Nee, hat er zum Glück nicht. Inzwischen ist Familie Maas zu fünft. Also als ich die in Heilbronn zu unserem Interview getroffen habe, da war der kleine Anton gerade 4 Monate alt und kerngesund. So wie es aussieht, hat er von den Eltern nur ein fehlerhaftes Gen oder gar kein fehlerhaftes Gen geerbt. Und um zu erkranken, braucht es ja 2 davon, von Mutter und von Vater.
Was für eine Riesenerleichterung und was für eine Geschichte, Volker. Ein Kind mit so einer extrem seltenen genetischen Erkrankung, eine Familie am Limit und ein Arzt, der zum Glück nicht bei nicht behandelbar stehen bleibt, sondern überlegt, gibt es vielleicht noch einen Weg, dem Kind zu helfen.
Und dafür sind die Maas Nikolaus Schwerk und natürlich auch Maurice Petrasch unendlich dankbar, kann man sagen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Für mich zeigt dieser Fall auch mal wieder, wie wichtig Spezialwissen bei seltenen Erkrankungen ist. Hannes hatte Symptome an verschiedenen Stellen, Lunge, Leber, Schilddrüse, die Entwicklungsverzögerungen. Und erst der Blick auf den genetischen Gesamtzusammenhang hat alles zusammengeführt. Volker, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Fall.
Bitte, bitte. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Unsere nächste frische Folge kommt Anfang August. Wir gehen jetzt mit dem Podcast in eine ganz kurze Sommerpause. Wenn ihr zu Hannes Geschichte noch Fragen habt oder aber etwas loswerden wollt, Lob, Kritik, weitere Anmerkungen, dann schreibt uns gerne an abenteuer-diagnose@ndr.de oder einfach in die Kommentare. Und ich habe auch noch einen Hörtipp für euch mitgebracht. Hier bei Abenteuer Diagnose gehen wir auf die Suche nach der richtigen Diagnose. Es ist aber nochmal eine ganz andere Sache, mit einer Diagnose zu leben, vor allem bei Kindern. Was eine Krankheit, eine Entwicklungsstörung oder auch eine schwere Allergie für ein Kind bedeutet, wie Eltern damit umgehen und welche Gesundheitsentscheidungen sie für ihre Familien treffen, das erlebt unsere Kollegin Veronika Keller vom BR hautnah in Mein kleiner Arztkoffer, der Gesundheitspodcast für Eltern. Die Medizinjournalistin besucht Familien in ihrem Alltag und spricht mit Experten über die neuesten Erkenntnisse und praktisches Gesundheitswissen. Den neuen Podcast Mein kleiner Arztkoffer gibt's jetzt in ARD Sounds und über den Link in unseren Shownotes. Und damit sagen wir Tschüss für heute.
Tschüss.
ARD